Ja, ich freue mich, dass du Zeit für mich hast. Schön, dass wir heute mal zusammensitzen in dieser merkwürdigen Zeit, sage ich jetzt mal. Und gerade die Gewerkschaften sind im Moment enorm wichtig. Und von daher freue ich mich jetzt auf ein ganz tolles Gespräch.
Ganz meinerseits.
Ich würde ganz gerne über die Arbeit der Zukunft sprechen, über die Pflege und was macht die Pandemie mit der Gesellschaft. Wenn wir dann irgendwie von Hölzchen auf Stöckchen kommen, finde ich das auch nicht schlimm.
Da schauen wir mal, wie wir hinter uns dran abarbeiten.
Genau. Ja, also ich bin mit der Gewerkschaft aufgewachsen. Mein Vater ist jetzt, glaube ich, 53 Jahre in der IG Metall. Und ich stelle mir dann ganz häufig die Frage, warum wenden sich so viele von der Gewerkschaft ab? Oder möchten gar nichts mehr, finden eine Gewerkschaft überflüssig? Ich bin nicht der Meinung. Ich finde, man sieht es jetzt gerade in der Zeit, wie wichtig Gewerkschaften sind. Und ich kann mich gut daran erinnern, das war irgendwann Ende 70er, Anfang der 80er, da gab es diese Kugelschreiber von der IG Metall. 37 Stundenwoche, die hatte ich mir zur Schule genommen. Und dann hat mein Lehrer die in den Müll geschmissen und hat gesagt, das haben wir jetzt davon, wenn die Kommunisten Kinder auf die weiterführende Schule gehen dürfen.
Ist das?
Das musst du dir mal vorstellen. Ja. Das war so. Und dann hatte ich auch noch diesen General damals in Schutz genommen, der unter Verdacht stand, in dieser Schulenbar gewesen zu sein. Ich fand das überhaupt nicht dramatisch. Und der arme Mann, der musste ja dann zurücktreten. Das war ja auch ein Wirrwarr. Heute undenkbar, genau. Aber zu der Zeit war das ja was absolut Skandalöses. Ne? Und so lange ist das jetzt auch noch nicht her.
Stimmt. Ja. Aber seitdem hat sich denn auch einiges geändert.
Gott sei Dank. Gott sei Dank.
Was wir uns vielfach nicht vorstellen konnten.
Ja.
Und du hast natürlich recht. Auf der einen Seite erleben wir seit Jahren, dass wir einen doch ganz erheblichen Rückgang haben bei den Gewerkschaftsmitgliedern. In den letzten Jahren konnten wir es schon deutlich stabilisieren. Das hat aber ganz unterschiedliche Gründe. Und was mir immer wieder begegnet, das zeigen auch viele Umfragen, nicht nur jetzt in der Covid-19-Pandemie, sondern auch schon davor, dass immer schon die Gewerkschaften eine relativ hohe Anerkennung und ein hohes Ansehen haben. Und wenn man dann Möglichkeiten hat, mit den Kolleginnen und Kollegen, den Menschen auf der Straße zu sprechen, dann erlebe ich immer häufig die Situation, gut, dass ich sie mal treffe. Mhm. Gewerkschaften müssten doch eigentlich A, B, ja. Gewerkschaften sind wir. Sind sie auch Mitglied einer Gewerkschaft? Dann kommt immer ein leichtes Zurückhaltung. Und ich den Menschen immer versuche nahezubringen, also wir Gewerkschaften sind Mitgliederorganisationen.
Ja.
Und die Handlungskraft von Gewerkschaften resultiert schlicht und ergreifend aus Mitgliederstärke, um im Konfliktfall dann auch streikfähig zu sein, um unsere Forderungen durchzusetzen. Das heißt, es gibt sowas wie so ein Stellvertreterprinzip. Also macht ihr doch mal, ihr seid doch eigentlich ganz klasse. Aber mit mir, bitteschön, hat das nichts zu tun.
Ja.
Und diese Einstellung hat sich, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten, es ist ja keine neue Entwicklung, schon ein bisschen breit gemacht. Und am Ende sage ich aber auch immer, Gewerkschaften waren immer Emanzipationsbewegung.
Mhm.
Haben für natürlich Verbesserung von Arbeits- und Lebensbedingungen, aber auch eben für Demokratisierung gekämpft, haben für Selbstbestimmung gekämpft. Und jetzt erleben wir seit vielen Jahren sowas wie eine Pluralisierung von Lebensstilen, eine Vielfalt von Interessen. Es gibt nicht mehr kulturell die homogene Arbeiterklasse.
Nee.
Das sind eigentlich ja alles auch Erfolge aufgrund von gewerkschaftlichen Interessensauseinandersetzungen.
Ja. Ja.
So, das heißt, zum Teil werden wir auch ein bisschen Opfer unserer eigenen Erfolge und müssen.
So wie wir auch.
Ja, müssen erleben. Und ich weiß noch, als junger Gewerkschafter, bei dem Stichwort Pluralisierung von Lebensstilen oder auch die Unterschiedlichkeit von Interessen, was wir lernen mussten. Und ich glaube, da sind wir auch auf einem guten Weg. Und ich sage ja immer, Gewerkschaften sind sowas wie lernende Organisationen. Das ist das klassische Arbeiterbewusstsein, wie wir es zu Beginn der Industrialisierung aufgrund von Fabrikarbeit, einem hohen Anteil von Industriearbeit kennengelernt haben, heute im Schwinden begriffen ist. Und auch der Solidaritätsgedanke immer wieder neu erkämpft werden muss.
Ja, ja, wobei ich aber, du sprichst jetzt gerade die Industrialisierung an, ich sehe das ja in meinem Wahlkreis, ich komme aus der Städteregion Aachen. Und da brauche ich dir ja nicht zu sagen, was wir da an Industrie haben. Absolut. Wir machen jetzt gerade den Strukturwandel durch, beziehungsweise der ist ja nun schon länger im Gange. Und da mache ich mir schon meine Gedanken und auch meine Sorgen. Ja. Also gerade hier so Automobilzulieferer.
Das sind natürlich jetzt wieder ganz neue Herausforderungen, die aber am Ende so neu wirklich nicht sind, weil Kapitalismus war immer von Innovation und von Strukturwandel getrieben.
Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Aber ich kann auch nachvollziehen, dass die Menschen Existenzängste haben. Ja, klar. So, und ich sage immer, Angst ist nie gut.
Angst ist immer ein schlechter Berater.
Genau, und von daher sage ich auch immer, wir als SPD, wir müssen jetzt mal ein bisschen mehr Mut, Zuversicht und auch wieder so ein bisschen mehr Hoffnung auch zeigen.
Und ich stimme dir zu, wenn ich ergänzen darf, wir müssen auch lernen, dass das, was wir an Erfolgen, ihr als Partei, wir als Gewerkschaften errungen haben, natürlich immer Kompromisse sind.
Immer.
Und Demokratie lebt vom Kompromiss. Wir werden unsere Forderungen hier 1:1 umsetzen.
Nein.
Da tun wir uns denn manchmal schwer, auch in den eigenen Reihen, dass das, was wir erreicht haben, natürlich für unsere Ansprüche nicht gut genug ist und wir nicht selbstbewusst auch unsere Erfolge wirklich in den Vordergrund stellen, weil wenn wir eine Tarifauseinandersetzung oder ihr im politischen Raum, in der Auseinandersetzung, in der Koalition mit anderen Parteien im Bundestag, in den Landtagen nicht für eure Position kämpfen würde, wären die überhaupt nicht durchsetzbar.
Ja, aber das ist auch schwierig nach draußen hin zu vermitteln. Also wenn ich mir jetzt anschaue, ich stelle mir jetzt gerade vor, wir wären nicht in die große Koalition gegangen, dann will ich nicht wissen, wie das jetzt geendet wäre ohne uns.
Deshalb war ich auch ein vehementer Verfechter für die große Koalition, nachdem Jamaika, wie ich finde, zum Glück geplatzt ist, weil das Regierungshandeln der letzten 2,5 Jahre trägt eindeutig die sozialdemokratische Handschrift.
Ja, aber keiner. Also ich habe das Gefühl, du arbeitest und also wir arbeiten und arbeiten und arbeiten, aber kommen irgendwie nicht ans Ziel. Und das finde ich, also diese Frage habe ich jetzt auch schon ganz oft gestellt, sei es auf kommunaler Ebene oder auch Landes- oder Bundesebene. Was passiert da gerade? Wir sind ja nicht, also wir arbeiten ja nicht schlecht. Ja, wenn du dir mal anschaust, unsere Minister, die sind im Moment diejenigen, die das wuppen. Das Finanzministerium übernimmt im Moment die Arbeit vom Wirtschaftsministerium mit.
So ist es.
Aber das sieht keiner so. Und dann frage ich mich immer, Leute.
Naja, also ich sag mal so, das ist so. Aber ich würde auch immer wieder die Frage stellen, sind wir selber stark genug in dem Vermitteln unserer Erfolge. Und ich glaube, da tun wir uns ein bisschen schwer und mit Verlaub, ich glaube, zwei Dinge müssen wir noch mehr machen als in der Vergangenheit. Wir müssen ein Stück weit kritikfähiger und gelassener werden.
Ja, sowieso.
Und jetzt steht es mir nicht an, Noten zu verteilen gegenüber den Parteien. Das kann ich nur gegenüber dem eigenen Laden machen. Aber bestimmte Auseinandersetzungen, auch wie mit Kolleginnen und Kollegen, mit Genossinnen und Genossen umgegangen wird, ich glaube, da tun wir uns nicht besonders eingefallen.
Aber das war schon immer ein Problem der Sozialdemokraten.
Nicht nur der Sozialdemokraten, der Linken immer, weil ja. Die Linke hat es immer verstanden, dass sie im Zweifelsfall 80% Übereinstimmung haben in den Einschätzungen, den Forderungen etc. Statt sich auf die 80% zu konzentrieren, legt man den Fokus immer auf die 20%, wo wir uneinig sind. Und da streiten wir nächtelang und der Bürger draußen fragt eigentlich, was wollen die?
Ja.
So, und das heißt, das Zweite ist, wir müssen auch wieder stärker in die lokalen Öffentlichkeiten bei den Menschen vor Ort.
Das ist sowieso mein Credo.
Und gerade wenn ich die Aachener Region mir anschaue, Grenzregion, eine total spannende Region.
Ja.
Ich war 4 Jahre in Verantwortung für die IGBCE in Nordrhein, habe den Strukturwandel dort hautnah miterlebt, sehe, was gerade jetzt auch im Braunkohlerevier passiert, sehe, welche Entwicklungspotenziale da liegen, auch in dem Dreiländereck mit den Nachbarn Niederlande und Belgien. Das ist schon ganz große Klasse. Nur bevor wir immer abstrakt reden, glaube ich, kommt es darauf an, immer deutlich zu machen, was heißt das für die Menschen konkret vor Ort.
Genau.
Und das, wenn wir Investitionen fordern, dann können wir natürlich zu Recht sagen, wir brauchen ein großes Zukunftsinvestitionsprogramm. Da sagen die Leute, naja, wer soll das zahlen, was hat das mit mir zu tun? Das hat das mit Ihnen zu tun, wenn man merkt oder vermitteln kann, dadurch haben wir eine bessere Ausstattung der Schulen, bessere Pflegeeinrichtungen, besseren öffentlichen Personennahverkehr, mehr sozialen Wohnungsbau. Die Themen liegen alle vor Ort.
Ja.
Und da muss man sie auch diskutieren.
Ja, das sage ich also auch immer. Ich sage immer, Leute, wir waren immer die Kümmerer. Immer.
Genau.
Immer. Und also das ist mir aber jetzt nicht so in den letzten 3-4 Jahren, sondern schon ein bisschen eher aufgefallen, dass das immer schwieriger wird. Ne? Und auch an den Infoständen oder so, gut, wenn dann einer kommt und brüllt mich an, ja, finde ich jetzt auch nicht nett. Und solange der nicht persönlich wird, kann ich damit super umgehen.
Mhm.
Es ist halt so, ich bin jetzt halt gerade zufällig da und dann soll derjenige mich dann auch mal anbrüllen dürfen, solange es nicht persönlich wird. Aber auch das wird immer schwieriger. Viele machen das alles im Ehrenamt. Das darf man auch nicht vergessen. Und der Druck in der Arbeitswelt, der ist natürlich enorm geworden. Ne? Früher war das schon was anderes. Wenn du sagst, du hast Ratssitzung, dann bist du von deinem Arbeitgeber befreit worden. Oder Fraktionssitzung. Oder samstags Grillfest. Da bist du mit deiner ganzen Familie aufgetaucht. Und wenn du so eine harte Woche hinter dir hast, dann bist du auch mal froh. Also ich kann das nachvollziehen, dass du dann auch mal einen Samstag auf der Couch verbringst.
Naja, klar.
Na, ich kann das alles nachvollziehen, aber für mich ist das doch, ich frage mich dann, wenn ich dann, das fängt ja schon im kleinen Kaninchenzuchtverein an. Was habe ich alles für den Verein getan? Was habe ich alles für die Partei getan? Dann sage ich immer, was hat die Partei denn für dich getan? Ne? So muss man ja auch mal denken. Die schönen Stunden und das, was man da zusammen halt nach vorne gebracht hat, auch wenn es nur eine Straßenlaterne ist. Aber auch dieses Gefühl, dass man mal mit stolzer Brust auch durch die Stadt gehen kann. Hier, da haben wir für gesorgt. Und ich glaube, das ist immer mehr so abhanden gekommen. Weil, wie du eben schon gesagt hast, das sind dann diese 20%, die eben nicht funktioniert haben. Ja. Das Wesen eines Kompromisses ist halt so, dass nicht 100% der Beteiligten zufrieden sind.
Absolut. Und das, was du beschreibst für die Kommunen, gilt natürlich auch für uns in den Betriebsräten, in den Personalräten.
Ja.
Die Anforderungen sind heute deutlich höher. Es hat sowas wie eine Professionalisierung der Ratsarbeit in den Kommunen gegeben.
Ja.
Das macht man nicht mehr so nebenbei. Das Gleiche ist beim Betriebsrat. Früher hatten wir viel mehr Kolleginnen und Kollegen aus dem Betrieb, die auch für den Stadtrat kandidiert haben, die sich im Betrieb engagiert haben, die aber auch im Rat engagiert waren. Man kannte sich, hatte gemeinsame Themen, Interessen, die man vorangestellt hat. Das ist alles wesentlich schwieriger.
Ja, es wird ja nun auch immer schwieriger, einen Betriebsrat zu gründen. Ne? Das darf man auch nicht vergessen.
Ja, aber da, wo wir Betriebsräte haben, und das ist ja immerhin in mehr als 24.000 Betrieben in Deutschland der Fall, im Übrigen mache ich immer gerne den Vergleich, was die kommunale Demokratie ist in den Stadt- und Kreistagen, da haben wir bundesweit roundabout 250.000 Menschen, die sich dort als Abgeordnete engagieren. Das ist ja lebendige Demokratie vor Ort. Mit viel Arbeit verbunden haben wir bei den Betriebsräten 180.000 Betriebsräte, Land auf, Land ab. Dann nochmal mehr als 220.000 Personalräte. Das nennen wir die Demokratie im Betrieb. Und das stärker wieder zusammenzubringen. Ich glaube, das ist so eine Aufgabe, die uns verbindet, dass früher das Engagement sowohl im Betrieb, in der Verwaltung, als aber auch vor Ort, in den kommunalen Stadtparlamenten, auch in lokalen Initiativen wieder stärker gefördert werden sollte.
Bin ich ganz bei dir. Deshalb freue ich mich ja auch, dass du heute Zeit für mich hast. Nein, weil ich bin auch mit Betriebsräten aufgewachsen. Also in meiner Familie ist jeder entweder im Personalrat gewesen, im Betriebsrat, und ich war jahrelang in der Mitarbeitervertretung. Also auch das kenne ich. Ja, da bin ich mit groß geworden. Und das halte ich auch ebenfalls für wichtig, wobei du da auch viele hast, auch was macht ihr denn schon? Ne? Den Satz hat sich mit Sicherheit jedes Betriebsratsmitglied schon mal anhören müssen, ihr tut doch sowieso nichts für uns. Ich sage das jetzt so, wie es ist. Ne? Ich denke mal, da spreche ich aus der Praxis, aber das sind dann diejenigen, die, wenn du dann sagst, ja, dann komm doch, dann lass dich doch auch mal aufstellen.
Genau.
Ne? Wo ich dann unterstütz uns doch. Da kam nichts. Ne? Aber es ist auch so bei Genossen, ja, warum macht die SPD das nicht so und so? Ich dann sage, wer ist die SPD? Wir sind die SPD.
Genau.
Aber ist dann schon manchmal ist schwierig.
Ja, aber ich glaube, wir haben eine Chance, wenn wir auch kritisch unsere eigenen Arbeitsformen überdenken. Du hast halt das Problem, gerade junge Menschen sind ja nach wie vor politisch sehr interessiert.
Ja.
Aber sie tun sich schon ein bisschen schwer mit solchen traditionellen Organisationen wie SPD und Gewerkschaften, wollen nicht immer sozusagen die ganze Hühnerleiter durchlaufen, bis sie irgendwann mal eine Position sich erarbeitet haben, wo sie auch mitstimmen dürfen.
Fällt mir der Satz ein, hast du überhaupt schon mal Plakate geklebt?
Zum Beispiel, ja klar, damit fängt das Ganze an. Ja.
Du hast nicht einen Satz.
Ja, du musst natürlich keine Arbeit machen, ist doch völlig richtig. Man kann ja nicht nur mal fürs Feingedruckte zuständig sein, sondern muss auch mal vor Ort richtig die Ärmel aufkrempeln und zupacken.
Das und dann auch mal eine Dreiviertelstunde darüber diskutieren, ob wir das Toastbrot jetzt halbieren oder als Dreieck schneiden beim Sommerfest. Das gehört dann genauso dazu. Ja, ist so. Du gehst ja dann nach Hause und denkst, okay, ja, machen wir es doch so wie immer.
Ja, und das Zweite, also dass wir unsere Arbeitsform überdenken müssen, gerade junge Menschen, und das halte ich schon für eine Herausforderung, dass wir auch in unseren Kommunikationsweisen und unseren Kommunikationsmitteln uns deutlich verändern müssen. Jetzt dieses Instrument Podcast haben wir vor ein paar Monaten noch gar nicht genutzt. Mhm. Und wir sind in dem sogenannten Social Media Bereich, glaube ich, vielen anderen Organisationen weit hinterher, weil es auch eine andere Form von Kommunikation ist. Also ich kann bei der Social Media Kommunikation nicht bei einer Presseerklärung mir das dreimal vorlegen lassen und aufs letzte Komma überprüfen, sondern da müssen auch mal Aussagen, Meinungen, Positionen ungefiltert artikuliert werden dürfen. Und das müssen solche Organisationen wie wir auch aushalten können.
Ja, dieses Aushalten, glaube ich, ist auch ganz, ganz schwierig. Genau. Also auch für die Parteien. Dann mal aushalten, du bist übers Ziel hinausgeschossen oder das, was du da jetzt gerade gesagt hast, okay, das war jetzt nicht so gut, dann muss ich eben zurückrudern. Absolut. Und muss sagen, oh, tut mir leid. Habe ich falsch eingeschätzt. Aber ich glaube, das ist auch heute ein gesellschaftliches Problem. Du wirst dann so festgenagelt, dass sich manch einer schon gar nicht mehr traut, offen zu reden.
Ja, das hat mit Widersprüchen zu tun, die man ertragen muss, die da entstehen können, warum auch nicht. Lebendige Demokratie. Aber ich glaube, da hast du völlig recht. Am Ende muss man auch in der Lage sein, differenziert zu argumentieren, sich auch ein bisschen in die Position des anderen versetzen und nicht immer nur mit seiner vorgeprägten Auffassung in die Debatten gehen und dominieren. Ja. Also deshalb sagen wir beim DGB in unserem Zukunftsdialog, den wir gerade vor Ort mit Kreis- und Stadtverbänden in den Kommunen organisieren, reden wir über. Und reden wir über heißt, über die Themen, die Menschen interessieren.
Genau.
Möglicherweise auch Themen sind, wo wir sagen, naja, das ist jetzt nicht gerade unser Schwerpunkt. Aber doch mal Puls fühlen, was interessiert, was bewegt die Menschen.
Ja.
Da müssen wir, glaube ich, wieder viel mehr auf die Menschen zugehen und sie nicht nur mit unseren Angeboten überschütten, sondern sie auch ein Stück weit mitnehmen.
Ja, aber du hast ja auch Menschen, die wollen gar nicht mitgenommen werden. Also da habe ich mir das letzte Mal Gedanken drüber gemacht. Was ist mit den Menschen, die gar nicht mitgenommen werden wollen?
Also da mache ich ganz unterschiedliche Erfahrungen. Ich glaube, das Erste ist, dass man im ersten Moment ihnen schon glaubhaft deutlich macht, wir hören zu.
Immer wichtig.
Und nicht direkt wieder mit irgendwelchen Argumenten sie überschüttet. Und bei dem Zuhören und dem daraus sich entwickelnden Gespräch sie auch ein Stück weit nachdenklich zu machen. Mhm. Ich habe da ganz unterschiedliche Erfahrungen mitgemacht in den letzten Jahren. Aber dass wir ein Stück weit die Zeit aufwenden, den Menschen zuzuhören, ist eine der ersten Voraussetzungen. Und dass wir dann auch vor Ort bei den Menschen sind.
Ja, also ich finde, das ist auch das A und O, weil ohne geht's nicht, ne? Das nutzt ja nichts, wenn ich der Meinung bin, dass das in die und die Richtung geht und alles drumherum sagt, Claudia,
genau.
Die Richtung ist falsch.
Absolut.
Dann muss ich doch auch mal dann, das muss ich doch dann auch mal annehmen können.
Absolut.
Ne? Und jetzt gerade jetzt in der Zeit der Pandemie, ich habe jetzt gehört, am Mittwoch soll wohl hier in Berlin wieder eine große Demonstration sein. Bin ich sehr zwiegespalten, muss ich ehrlich sagen.
Ja, das sind wir, glaube ich, alle.
Ja.
Und du hast hier den Widerspruch, dass unser Demonstrationsrecht ein Grundpfeiler von auch demokratischen Auseinandersetzungen ist. Aber wenn sich dahinter schlicht und ergreifend Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker oder auch rechtsextreme, aber auch zum Teil linksextreme Positionen hinter versammeln,
ja.
Dann wird es unerträglich, aber auch damit müssen wir umgehen. Und ich finde es nach wie vor wichtig, dass wir nicht über jedes Stöckchen, was sie uns da hinhalten, drüber springen und drauf eingehen, sondern
genau.
80% mal mindestens der Bevölkerung große Zustimmung zu dem gibt, was gegenwärtig zur Bewältigung der Pandemie unternommen wird.
Ja.
Auch da nicht immer widerspruchsfrei, auch nie kritikfrei.
Nein.
Aber
nein.
Insgesamt doch eine hohe Sensibilität da ist. Und das ist auch eine Chance für Politik, dass man eben durch gute Arbeit überzeugen kann und nicht eben sich auf jedes Fettnäpfchen einlässt, was die einem da hinstellen. Am besten, man ignoriert das eine oder andere.
Ich sage immer, manches musst du aussitzen, du musst nur die Nerven dafür haben.
Genau.
Ja, das ist so. Ja. Da bin ich also auch im Laufe der letzten 3 Jahre hier ruhiger geworden.
Ja.
Also vieles kann ich nachvollziehen. Ich kann wirklich nachvollziehen, dass jemand, der seit März in Kurzarbeit ist, wenn der am 1. auf sein Konto schaut, dass der Panik hat. Ich sehe es bei meiner Schwester, die ist alleinerziehend, die ist im Moment auch in Kurzarbeit. Und das ist ja nicht so, als wäre mir das fremd. Also ich weiß, wie das ist, wenn du vor so einem Geldautomaten stehst und du wartest auf dieses
Kommt es oder kommt es nicht?
Oder du stehst da bitte.
Absolut.
Und dann kommt dann keine Auszahlung möglich und du stehst total fertig vor diesem Ding und weißt nicht mehr, was machst du jetzt?
Genau.
Na? Also die Situation ist mir nicht fremd. Und ich denke mal auch hier Klimawandel, ein Riesenthema im Moment. Da ist, glaube ich, auch das große Problem der Akzeptanz, wo ich dann auch immer meinen Jugendlichen sage, die halt in den Bundestag kommen oder Schüler, die mich ansprechen, wo ich dann auch immer sage, liebe Leute, es kann sich nicht jeder jetzt ein E-Auto kaufen. Gerade Rentner zum Beispiel. Also meine Eltern würden überhaupt keinen Kredit mehr bekommen für ein neues Auto. Und ich habe das Gefühl, das Pferd wird im Moment von hinten aufgesattelt. Hm. Wir müssen doch erst die Voraussetzungen schaffen, damit wir das alles können. Oder meine Schwester, die alleinerziehend ist, die fährt einen Opel. Die hat noch nicht mal eine Ladestation in der Nähe. Soll die da ein Verlängerungskabel aus dem Fenster werfen? Ja, aber das sind alles so Sachen. Jemand, der dann ein Eigenheim hat, der denkt da wahrscheinlich gar nicht drüber nach. Und ich weiß nicht, was so ein Tesla kostet. Was kostet der? 60.000, 70.000 Euro?
Die werden jetzt für 40.000 wahrscheinlich
am Markt. Ja, die haben ja auch in der Schublade liegen. Also, ne, jetzt mal ohne Quatsch. Welche junge Familie kann sich das leisten?
Absolut.
Die jetzt ihr Haus noch abbezahlen müssen oder... Ich spreche jetzt noch nicht mal von denjenigen, die wenig verdienen oder die ein mittleres Einkommen haben. Du bist ja froh, dass du dir eventuell gerade mal einen kleinen Urlaub leisten kannst.
Genau.
Und dann sollst du dir dann auch noch ein neues Auto kaufen. Und an die ganzen Sachen, die da dranhängen, mit den ganzen Ketten, die da dranhängen, mit dem Kobalt, was da, wie viele Kinder da in den Minen arbeiten, wie viel CO2 verbrannt wird, damit wir dieses Kobalt überhaupt, dass das überhaupt nach hier kommt, dieses Lithium und wo speichern wir die ganze Energie? Also ich bin jetzt kein Energieexperte, aber das sind dann auch alles so Sachen, da muss ich doch auch mal über den Tellerrand hinausschauen. Und ich sage dann auch immer zu den Fridays for Future-Kindern, sage ich, nur weil ihr eine andere Meinung habt als ich bin kein schlechterer Mensch, aber ihr seid auch nicht die besseren Menschen. Und Klimaschutz fängt zu Hause an, bei jedem zu Hause. Und dann muss man auch noch unterscheiden zwischen Klimaschutz und Umweltschutz. Also das sind alles so Sachen, aber da muss man doch mal offen drüber reden dürfen. Ohne dass ich bin kein Klimaleugner. Mir macht das auch große Angst. Aber ich finde, wir müssen, Angst, wie gesagt, ist kein guter Ratgeber. Wir müssen dann eben was dafür tun, aber doch nicht mit der Brechstange.
Absolut.
Ich kann doch die Menschen jetzt im Braunkohlerevier nicht alleine lassen. Was passiert denn, wenn ich die Braunkohle jetzt von heute auf morgen zumache? Da habe ich dann ein Riesenloch.
Garzweiler.
Zum Beispiel. Und wenn ich dann die Grüne, ich sage das jetzt einfach, das ist mir scheißegal, die haben das im Landtag damals mitentschieden. Schau dir den Kohlekompromiss an. Die Tinte, die war noch nicht trocken. Da haben die Ersten schon wieder gebrüllt. Ja, dann hätten wir uns das alles sparen können.
Ja, und der Kohlekompromiss ist ja ein gutes Beispiel, wie man es auch ordentlich machen
kann. Da kann ich mich aufregen.
Ja, aber wir müssen auch solche Prozesse, glaube ich, immer wieder ein Stück weit erklären, dass das, was wir an Klimazielsetzungen haben, durchaus ja ernst meinen.
Oh ja.
Wir gleichzeitig immer die Frage beantworten müssen, und das möglichst konkret, wie wir die Menschen mitnehmen, die geringsten CO2-Emissionen haben, das geringste Einkommen haben und am wenigsten sich Klima leisten können,
richtig,
wenn es nicht richtig angepackt wird, sodass die Menschen dann auch Zukunftsperspektiven haben, bezogen auf ihre Arbeit, aber auch bezogen auf den Konsum, wie beispielsweise Energiepreise, eben kleine Einkommen nicht extrem belasten dürfen. Auch das haben wir mit in den Blick genommen. Das hat auch was mit Akzeptanz zu tun, dass die Menschen sagen, naja gut, wenn das Ganze auch für uns erschwinglich ist,
ja,
dann machen wir mit, aber auch da müssen wir uns genau starten.
Ja, aber ich kann mich daran erinnern, der Herr Trittin hat damals gesagt, die EEG-Umlage wird nicht mehr als eine Kugel Eis kosten. Demzufolge müsste eine Kugel Eis jetzt 33 Euro kosten. Ja. Das gehört auch zur Wahrheit. Und wie gesagt, ich bin kein, also wenn ich sehe, was in Brasilien los ist, wie da der Amazonas, der Regenwald abgeholzt wird, wenn ich sehe, was in China los ist, Nordkorea, wie die sich an, die haben ja gar keine Umweltauflagen, und ich finde, da müssen wir viel, viel mehr hinter sein. Das geht aber nur auf europäischer und auf globaler Ebene.
Absolut.
Das regt mich, da könnte ich weinen, wenn ich das, also das regt mich furchtbar auf. Ich kann mich daran erinnern, Anfang der 80er Jahre, saurer Regen, Waldsterben, da sind wir Karneval rumgelaufen und haben Bäume, Bäume geschrien anstatt Allah. Ja, was glaubst du denn, wenn ich oder wenn wir freitags die Schule geschwänzt hätten? Was meinst du, was da bei uns los gewesen wäre?
Absolut.
Wobei, ich hätte es damals gemacht, ich kann mich auch daran erinnern, gerade auch NATO-Doppelbeschluss. Da habe ich, ne, das, obwohl ich es noch nicht so ganz verstanden habe, aber Tschernobyl, das müssen wir global regeln. Da habe ich jetzt auch, ich habe jetzt auch keine Lösung.
Naja, wenn wir es global regeln, der erste Schritt ist, dass wir bei uns schon ein paar Dinge gut hinkriegen müssen,
weil natürlich
da gucken viele drauf, dass wir es dann europäisch hinbekommen, weil das, was wir in Deutschland schaffen können, wird allein, da gebe ich dir völlig recht, überhaupt nicht
reichen. Nein.
Sondern du brauchst aber Deutschland als Motor,
auf alle Fälle,
um zu zeigen, es geht. Und ich meine, wie anspruchsvoll haben wir es geschafft, das war auch nicht ohne Verwerfungen, den Ausstieg aus der Steinkohleförderung zu schaffen. Wir steigen 2022 aus der Atomenergie aus.
Ja, jetzt das soll uns erstmal einer nachmachen.
Zum Beispiel, ja. Absolut richtig.
Ja.
Und das immer ohne große soziale Verwerfung. Ich glaube, das ist das Credo der Sozialdemokratie.
Ja.
Dass Klimawandel, gute Arbeit, Zukunftssicherung keine Gegensätze sind, sondern wir es zusammendenken müssen, war dafür den Menschen konkrete Angebote machen,
genau,
die dann, das war das, was du gesagt hast, bevor wir mit der Aufzeichnung begonnen haben, dass die Menschen auch ein Stück weit neugierig, mutig auf Veränderung werden. Weil Veränderung hat ja nicht so jeder.
Ja, aber dann müssen wir doch das positiv.
Genau.
Ich sage zum Beispiel immer, die Leute im Tagebau oder in den Kraftwerken, wenn die nachher Windräder zusammenbauen müssen, das ist denen egal. Und mir geht es auch nicht um die Braunkohle, mir geht es um die Arbeitsplätze.
Absolut.
Solange die gut bezahlte Arbeitsplätze haben, ist das egal, ob jetzt da das Kraftwerk oder ob da jetzt ein Windrad oder ob da nachher irgendwann ein Gaskraftwerk oder Wasserstoff, das ist nicht wichtig. Wichtig sind die gut bezahlten Arbeitsplätze.
Absolut.
So, und da geht es auch uns Sozialdemokraten drum.
Und da haben wir schlechte Erfahrungen gemacht. Bei der Solarenergie haben wir die Zeichen der Zeit verpennt. Die Solarindustrie findet nicht mehr in Deutschland statt. Bei der Windenergie, beim Ausbau der Windenergie, stellen wir uns täglich neu Beinchen, insbesondere aus dem Bundeswirtschaftsministerium heraus.
Jo.
Und wir haben gerade, das ist ein gutes Beispiel, wenn du mal wieder zu Recht betonst, es kommt darauf an, dass wir dann auch gute Arbeit in neuen Branchen schaffen. Sowohl in der Windenergie, in der Solarenergiebranche hatten wir alles andere als gut bezahlte, tarifvertraglich geschützte Arbeitsverträge, sondern die Anbieter, die Unternehmen haben gesagt, naja, wir sind ökologisch, wir sind grün, wir sind ganz fortschrittlich, nur Tariflöhne, Betriebsräte, da wollen wir nichts mit zu tun haben.
Ja.
Diesen Widerspruch, den müssen wir schon in Angriff nehmen.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, weil anders wird es nicht gehen. Das geht nicht. Und was mir so am meisten Sorgen macht, das sind so die Menschen, die halt keine Ausbildung haben, die halt nicht so einen gut qualifizierten Arbeitsplatz haben, die jetzt noch auch gerade in der Metallbranche oder in der Braunkohle, die gut bezahlt werden, was passiert mit denen danach? Da habe ich Angst vor. Und du kannst nicht jeden weiterqualifizieren. Und es möchte sich auch nicht jeder weiterqualifizieren. Das ist jetzt mal, ne? Aber da können wir nicht nur mit Qualifikation weitermachen. Ich sage mal, du kannst keinen Eimer Wasser in den Fingerhut kippen.
Du musst beides machen. Also du musst, natürlich halte ich das Thema Bildung für ganz essentiell. Als einer, der Johannes Rau noch als Wissenschaftsminister in Nordrhein-Westfalen erlebt hat und mir die Gelegenheit gegeben hat, als Arbeiterkind dann über den zweiten Bildungsweg zur Hochschule zu gehen, was vorher nie für mich in Frage gekommen wäre. Seit den 70er Jahren ist mir dieses Thema Bildung extrem wichtig. Aber das ist zu spät, wenn es nur im Strukturwandel bei der Weiterbildung ansetzt, sondern es muss ganz früh ansetzen, bei der frühkindlichen Erziehung, über die Grundschule, über die berufliche Ausbildung bis hin zum lebensbegleitenden Lernen. Und nicht erst am Ende, wenn man sagt, Leute, jetzt müsst ihr aber nochmal einen neuen Beruf
machen. Nee.
Bildung ist eine Erfahrung, darf auch Spaß machen. Dass man neugierig ist, dass man gerne in die Schule geht. Aber wenn ich in die Schule gehe, als Eltern meine Kinder dahin bringe und sehe allein den Zustand der sanitären Anlagen, hat das mit Spaß nicht mehr so richtig viel zu tun.
Nee.
Da schließt sich aber wieder der Kreis, wo du sagen musst, guck mal, da setzen wir uns Sozialdemokraten, da setzen sich Gewerkschaften ein. Vernünftige Bildung, damit das am Anfang, aber auch über die gesamte Erwerbsbiografie bis ins hohe Alter interessant ist und nicht nur angstgetrieben, ich muss mich jetzt weiterbilden, weil ich den Arbeitsplatz verliere.
Richtig.
Und die, die keine Chancen haben, da brauchen wir dann natürlich auch belastbare Systeme der sozialen Sicherheit, dass die Menschen dann im Alter eine ordentliche Rente kriegen.
Das kommt ja noch dazu.
Nicht zu früh aus der Arbeitslosenversicherung rausfallen, ja, in Grundsicherungen landen. Das sind alles Punkte, die Menschen verunsichern. Also auch da müssen wir es immer wieder sozusagen im Zusammenhang stellen und sagen, wir können vieles verändern, aber du hast völlig recht, das geht nicht, indem wir einfach mal den Schalter umlegen und sagen, wir müssen nicht 2050, nein, wir müssen 2030 oder noch früher Ausstieg aus der Braunkohle praktizieren, die Umsteuerung auf regenerative Energien und die Klimaziele nochmal einen Punktsatz erhöhen. Das wird nicht reichen, sondern wir müssen sagen, wir müssen zeigen, wie es geht. Und das ist anspruchsvoll, das muss bei den Menschen glaubwürdig hinterlegt werden.
Ja, weil viele haben es schon satt. Also wenn ich so mit meinen Leuten spreche, also lass mich doch mit dem Klimaschutz in Ruhe, ich bin froh, dass ich noch arbeiten kann. Und das finde ich schade.
Genau.
Ja, weil Klimaschutz ist wichtig, aber man muss da so eine Balance finden.
Genau.
Ja, klar, wenn der mir sagt, hör mal, wie bezahle ich meine Miete, wie bezahle ich mein Haus ab, dann nutzt mir nichts, dass die Bienchen die Blümchen finden. Also ich sage das jetzt so, wie mir das gesagt wird. Ne? Da habe ich nichts von, wenn die Bienchen ihren Honig kriegen und ich habe keine Arbeit mehr. Ja, dann sag ich, Junge, du hast recht. Ne? Aber auf der anderen Seite, das ist immer so eine Gratwanderung, find ich total, manchmal total schwierig, weil es gibt nicht das eine oder das andere, es gibt nicht nur schwarz und weiß, es gibt viel mehr grau. Und das geht mir im Moment verloren. Dieses wirklich guter Mensch, böser Mensch, schwarz, weiß, ja, nein, falsch, richtig. Nee, gibt's nicht immer.
Genau.
Und das muss ich erklären. Ja, aber das kann man ja erklären.
Absolut.
Ja,
aber dafür sind wir ja da.
Ja.
Und dafür sprechen wir ja auch. Und ich finde, nochmal, ganz wichtig ist, dass wir es immer wieder sehr konkret machen, was die Lebenssituation der Menschen vor Ort betrifft. Und das fängt an, dass die Menschen sich Sorgen machen, können wir die Miete zahlen, dass wir sagen, Leute, Wohnraum muss bezahlbar bleiben und wir müssen aber auch sagen, wie es geht.
Ja.
Und müssen auch feststellen, auch dass wir da den einen oder anderen Fehler in der Vergangenheit nicht zu verantworten haben.
Überleg mal, wie viele Wohnungen damals verscherbelt worden sind. Ne? Ich sage jetzt nicht, unter welcher Regierung.
Nee, aber dass heute eines der großen Probleme ist, hat was mit den Fehlern der Vergangenheit zu tun.
Natürlich.
Und diese Fehler können wir nicht nur ignorieren, sondern Menschen haben da auch ein sehr feines Gespür für solche Themen. Und das hat was denn auch damit zu tun, dass wir ihnen wirklich glaubhaft nahebringen, dass wir es anders, besser machen können, aber nicht alleine, sondern wir immer auch die Menschen brauchen, die uns unterstützen, die mitmachen, die bereit sind, sich auch zu engagieren.
Ja, aber wie gesagt, das hast du ja schon im kleinen Verein, ne? Es sind immer dieselben, die aufbauen, es sind immer dieselben, die abbauen, es sind immer dieselben, die Kuchen backen. Ne? Und dann sage ich immer, ja Leute, das ist eben so. Mein Gott, ist doch nicht schlimm. Dann wird dann erstmal rumgemacht, jetzt bin ich schon wieder hier, muss schon wieder alles alleine aufbauen. Ja, das machen wir jetzt seit 20 Jahren und dann machen wir dann auch noch 20 Jahre weiter. Mein Gott, ja, ist ärgerlich, aber das nutzt nichts. Es nutzt nichts, es ist überall so. Ne? Und ich bin jetzt echt, was mir im Moment so ein bisschen zu schaffen macht, ist, ich weiß nicht, ob du weißt, ich bin ja Altenpflegerin. Und wenn ich im Moment sehe, was meine Kolleginnen und meine Kollegen leisten müssen, ich weiß, dass sie das wieder irgendwie schaffen werden. Irgendwie werden die das wieder alles schaffen. Und nur zu welchem Preis. Ich bin echt mal gespannt, das liegt jetzt in Eckpunktepapier vor. Gefällt mir eigentlich ganz gut, also vom Gesundheitsministerium. Ich habe jetzt da auch was Eigenes gemacht, weil mir das alles zu langsam war. Ich war also wirklich am Anfang so naiv und habe gedacht, so jetzt bist du da und jetzt.
Los.
Jetzt ne, ist leider nicht so. Wobei ich auch dabei sagen muss, es ist so kompliziert und so ein komplexes Thema. du kannst nicht mal eben sagen, ich mache das oder lass das weg und mach das dazu. So einfach ist es nicht. Das ist so. Und von daher bin ich jetzt mal gespannt, wie das weitergeht. Da habe ich diese Woche noch einiges vor der Brust und das ist für mich echt ein Herzensthema.
Aber das ist doch richtig klasse, dass du sozusagen als gelernte Krankenpflegerin jetzt in Berlin im Bundestag ganz praktisch dieses sehr komplexe, aber extrem wichtige Thema anpacken kannst.
Ja, aber das, was ich seit 3 Jahren predige, ist jetzt endlich wissenschaftlich bewiesen. Es gibt eine Studie von über 800 Seiten und da steht genau das drin, was ich schon seit 3 Jahren predige. Aber jetzt hauert wissenschaftlich. Und ich sage immer, geht nicht, gibt's nicht, bis einer kam und hat's gemacht. Ja, da bin ich jetzt im Moment dran und ich denke mal, da werde ich auch noch einige Zeit verbrauchen.
Was sind für dich die wichtigsten Punkte dabei?
Ja, mehr Personal.
Absolut.
So, hast du mehr Personal, hast du bessere Rahmenbedingungen, dann lösen sich schon ganz, ganz viele Probleme. Klar, das Geld spielt natürlich auch eine Rolle, aber was nutzt mir das Geld, wenn ich keine Zeit mehr habe, das auszugeben, weil ich ständig einspringen muss und weil ich kaputt bin. Mhm. Ja. Und die Situation ist ja nicht erst seit der Pandemie so.
Ja,
also ich glaube 2001 habe ich das erste Mal in Düsseldorf demonstriert vor dem Landtag zum Pflegenotstand. Nur dieses System hat immer wieder funktioniert, weil du eingesprungen bist, weil du länger geblieben bist, weil du früher gekommen bist. Und weil du einfach auch keine Stimme hast nach draußen. Das war immer alles so im Verborgenen und es ist auch nie zum Thema gemacht worden, in keinem Wahlkampf. Und das hat mich vor 4 Jahren so sauer gemacht, dass ich gesagt habe, da musst du das eben selbst machen.
Hm? Und das ist dir ja dann gelungen.
Ja, da bin ich auch ganz stolz, da bin ich wirklich richtig stolz drauf. Und viele haben gesagt, ja, eine Altenpflegerin, ob die das überhaupt kann in Berlin. Dann sage ich immer, ich habe mehr als mancher Abgeordneter, der noch nicht mal ein abgeschlossenes Studium hat. Ich habe ein Staatsexamen und eine Ausbildung. Und ich könnte auch noch, wenn ich wollte, studieren gehen mit diesem Examen. Aber da habe ich keine Zeit für. Muss auch nicht sein. Muss nicht jeder studieren.
Nein, ganz im Gegenteil. Ich meine, wir brauchen in der Politik viel mehr Kolleginnen und Kollegen, die aus ganz praktischen beruflichen Erfahrungen
sind. Ja, wo meinst du, wie die mich oft angucken?
Ja, aber das musst du denn aushalten, ne?
Ach, das macht mir nichts. Das ist mir egal. Nee, aber es ist schon interessant dann. Ne? Und vor allen Dingen musst du dir auch mal vorstellen, ich habe immer die NRW-Brille an. Und das ist ja auch noch von Bundesland zu Bundesland total unterschiedlich. Also das ist ein Riesenproblem. Vor allen Dingen auch gerade in Thüringen, also in den, ich mag die eigentlich nicht immer ostdeutschen Länder nennen, weil das sind deutsche Bundesländer.
Genau.
Ich mag diesen Begriff nicht.
Nach 30 Jahren kann man
das also, ne, ich finde, sollte man jetzt mal langsam weglassen. Da ist echt einiges im Argen. Und alle dann, Achtung.
Dann hoffe ich mal, dass dir noch in der verbleibenden Legislatur da noch einiges gelingt, weil das Thema Pflege wird uns viele, viele Jahre noch beschäftigen.
Ja.
Und ich finde das völlig richtig, dass es ganz viel damit zu tun hat, wie die Personalbemessung aussieht in den Einrichtungen.
Ja.
Gerade in der Altenpflege, nochmal anders als in der Krankenpflege.
Das ist ganz... Das ganz, man, ganz anders. Das ist ganz,
das
ganz anders.
Muss man auch immer differenzieren. Und
richtig.
In der Altenpflege, aufgrund der demografischen Entwicklung, aufgrund der Tatsache, dass wir zum Glück alle älter werden dürfen, älter werden können, aber natürlich auch im Alter für die Pflege entsprechend Vorsorge getroffen werden muss.
Und das Alter ist auch ein Problem für Frauen. Also man redet ja im Moment immer, junge Frauen müssen gefördert werden. Also ich habe eigentlich bis letzte Woche gedacht, ich habe so viel Energie, ich bin noch so robust, ich bin noch voll motiviert. Aber ich bin eine alte Frau, musste ich feststellen.
Echt?
Ja, wird doch überall so gesagt.
Okay.
Ich bin nicht alt.
Na, jeder ist so alt, wie er sich fühlt. Oder
genau.
So, wie er sich fühlt.
Genau. Musste ich jetzt auch mal sagen. Können wir aber rausschneiden.
Nee, ist ein guter, Abschluss.
Simmer, vielen Dank.
Gerne.
Simmer, fertig, ne? Gut. Ach, ich habe noch eine Tasse für dich.
Oh. Moll am Montag, ja.
Cool, ne?
Absolut schön. Gut.
Dankeschön.